ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Bundesregierung verteidigt die Stationierung von amerikanischen Raketen in Deutschland. Von Wettrüsten könne keine Rede sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj will die vom Westen gelieferten Waffen auch gegen Ziele in Russland einsetzen. Das stößt auf Widerstand. Und in Israel hat die Armee eingeräumt, dass sie am 7. Oktober beim Schutz eines grenznahen Dorfes komplett versagt hat. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 12. Juli um 7 Uhr. Ab 2026 sollen in Deutschland wieder amerikanische Lang- und Mittelstreckenraketen stehen. Daran gibt es Kritik von der Opposition und auch einige Grünen-Politiker sehen das skeptisch. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat diese Kritik nun zurückgewiesen. Er sagte in der ARD, es handle sich nicht um Wettrüsten, sondern um eine effektive Abschreckung. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Markus Schubert.
Unter anderem hatte die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht die ab 2026 geplante Stationierung von Marschflugkörpern kritisiert. Kreml-Sprecher Peskow sagte am Abend in Moskau, US-Langstreckenraketen in Deutschland seien ein Schritt in Richtung Kalter Krieg. Pistorius unterstrich im ARD-Interview, die Stationierung sei bereits in der nationalen Sicherheitsstrategie verankert worden. Eigentlich müssten die Europäer selbst solche Systeme entwickeln. Die USA unterstützten ihre Verbündeten nun für eine Übergangszeit. Russland habe entsprechende Präzisionswaffen bereits in der Region Kaliningrad aufgestellt, so der Verteidigungsminister. Es gehe also um das Gleichziehen in den Fähigkeiten, damit Abschreckung glaubhaft sein könne. Wirtschaftsminister Habeck sagte der Neuen Westfälischen Zeitung, die russische Aufrüstung bedrohe offensichtlich auch die NATO-Ostflanke. Russland sei also im Moment kein Friedenspartner.
Auf dem NATO-Gipfel hat der ukrainische Präsident Selenskyj gefordert, dass die Armee mit den vom Westen gelieferten Waffen auf Ziele in ganz Russland feuern darf. Wenn wir siegen und unser Land bewahren wollen, dann müssen all diese Einschränkungen aufgehoben werden, hat er wörtlich gesagt. Es gehe dabei vor allem um Militärstützpunkte im russischen Hinterland. Von US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz kommt Widerstand. Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
Im Moment dürfen die Waffen, die der Westen liefert, grundsätzlich nur innerhalb der Ukraine abgefeuert werden. Einzige Ausnahme, aus der Region um die Grenzstadt Charkiw dürfen Stellungen in Russland beschossen werden. Präsident Selenskyj möchte alle diese Beschränkungen aufheben. Das sei nötig, um die Ukraine zu retten und zu verteidigen, sagte er beim NATO-Gipfel in Washington. Die neue britische Regierung hat ja schon überzeugt, mit britischen Waffen dürfen künftig Ziele in Russland angegriffen werden. Doch unter anderem Kanzler Scholz ist weiter dagegen. Er ist dafür, die Ukraine maximal zu unterstützen, aber er befürchtet, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO ausweiten könnte. Auch US-Präsident Joe Biden hat Zweifel. Wenn Selenskyj die Möglichkeit hätte, Moskau anzugreifen, ergäbe das Sinn? Fragte Biden in seiner Pressekonferenz.
US-Präsident Biden stand beim NATO-Gipfel nach seinem desolaten Auftritt im Fernsehduell mit Donald Trump unter besonderer Beobachtung. Wirkt er geistig fit oder wird er sich versprechen?
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President.
Nein, er hat sich für die Vizepräsidentschaft nicht Trump ausgesucht, sondern Kamala Harris. Und das war nicht Bidens einziger Versprecher. Er stellte Selenskyj als Putin vor und verwechselte in einer Rede Asien und Europa. Trotz alledem will Biden weiter für die Demokraten im Rennen um die Kandidatur bleiben. Er sieht sich fit für eine zweite Amtszeit als US-Präsident. Doch der Widerstand auch aus den eigenen Reihen wächst. Und die Frage ist, wie lange wird Biden das noch durchhalten können? Nina Barth in Washington fasst die Entwicklung zusammen.
Also ich glaube, dass die kommenden Tage ganz spannend werden. Denn viele haben, auch Nancy Pelosi hat gesagt, lass uns mal den NATO-Gipfel abwarten. Also mein Gefühl ist, dass es sich in den kommenden Tagen entscheiden könnte. Es ist so, dass die Zahl der Zweifler quasi jeden Tag größer wird. Aber noch haben wir einfach überhaupt kein Signal von Präsident Biden, dass er aussteigen will aus dem Rennen. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, was passieren muss. Ich glaube, es sind drei Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Das sind die Umfragen, das sind die Spenden, auf die Demokraten, auf die Joe Biden angewiesen ist. Und es ist natürlich der Druck, der von Politikern und auch von Prominenten wie eben George Clooney kommt. Wenn ihn jemand dazu bewegen kann, tatsächlich aufzuhören, dann glaube ich, sind das seine engsten Vertrauten. Das ist seine Familie, allen voran seine Ehefrau Jill Biden.
Kiew, Moskau, Peking und jetzt Mar-a-Lago. Ungarns Ministerpräsident Orbán hat seine von den EU-Spitzen teils heftig kritisierte Reise fortgesetzt und nun Donald Trump getroffen. Mit ihm habe er über Möglichkeiten eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gesprochen, so ein Sprecher Orbáns. Auf X schrieb Orbán zum Treffen mit Trump: Wir haben über Wege zum Frieden diskutiert. Die gute Nachricht des Tages, er wird es lösen. Orbán ließ sich in Washington von Außenminister Szijjártó vertreten und der hat der NATO im Zusammenhang mit der Ukraine Versagen vorgeworfen. In einer Sitzung mit den NATO-Partnern und Zelensky sagte er, Ungarn werde weiter für Dialog und diplomatische Kanäle eintreten. Die Strategie der letzten 2,5 Jahre sei ein totaler Fehlschlag gewesen. Die NATO handle inkonsistent. Während der Dialog mit Russland abgelehnt werde, dränge man Israel dazu, mit der Hamas zu verhandeln. Schauen wir in den Nahen Osten. Etwa 120 Geiseln sollen sich noch in der Hand der Terrororganisation Hamas befinden. Wie viele von ihnen noch am Leben sind, ist völlig unklar. Die israelische Regierung will die Verhandlungen über eine Freilassung der seit Monaten festgehaltenen Menschen fortsetzen. Die Gespräche finden abwechselnd in Katar und in Ägypten statt. Eine Delegation sei in die ägyptische Hauptstadt Kairo entsandt worden, teilte Israel mit. Als die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfallen hat, verübten die Terroristen im Kibbuz Be'eri ein Massaker. Das Dorf liegt 4 Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt. Die Hamas tötete nach Angaben der israelischen Armee in Be'eri mehr als 100 Menschen, mehr als 30 nahmen sie als Geiseln. Die Armee hat nun einen Bericht vorgelegt, der das Ausmaß der Taten der Hamas zeigt und auch das eigene Versagen, das Dorf zu schützen. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Die israelische Armee war nicht in Be'eri, wir haben versagt und den Kibbuz nicht beschützt. Mit diesem Eingeständnis präsentierte Armeesprecher Daniel Hagari Untersuchungsergebnisse des Militärs vom 7. Oktober zu dem Massaker, das Hamas-Terroristen im Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens angerichtet hatten. Das berichten Kibbuz-Bewohner, die bei der privaten Anhörung dabei waren. Laut israelischen Medien habe die Untersuchung aufgedeckt, dass ein israelischer Panzer mehr als 2-mal auf ein Haus im Kibbuz schoss, in dem sich Hamas-Terroristen mit Geiseln verschanzt hatten. Die Verantwortung der Militärspitze sei aber nicht geklärt, bemängeln Überlebende des Massakers. Bei dem Angriff der Hamas auf den Kibbuz Be'eri waren am 7. Oktober mehr als 100 Menschen gestorben.
Armeesprecher Hagari sagte im Fernsehen, die Bewohner Be'eris hätten 7 Stunden allein kämpfen müssen. Zeugen hatten von hunderten untätigen Soldaten berichtet, die auf Befehle gewartet hätten. Die Autoren des Berichts kamen zu dem Schluss, das Militär sei nicht auf das Szenario einer massiven Infiltration wie am 7. Oktober vorbereitet gewesen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.